Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Njong, dem F1 Podcast mit Robin. Robin, das bin ich und ich rede über Formel 1 und ich gucke Formel 1. Das sind nur zwei Fakten über mich. Ein weiterer Fakt ist, dass ich nun einen Hochdruckreiniger benutzt habe, um meine Terrasse sauber zu machen. Mein Character Development ist wirklich richtig am Start gerade. Ich bin eigentlich ein anderer Mensch seitdem. Und falls ihr euch fragt, warum ich über meine Erfahrungen spreche, mit Wasser eine Terrasse gereinigt zu haben, nun, das könnte daran liegen, dass ich ein bisschen Zeit schinde, denn uiuiui, Leute, also falls ihr einen privaten Tipp, einen Ratschlag von mir wollt, dann sucht euch gut aus, zu welcher Saison ihr euren F1-Podcast startet und versucht nicht die Saison 2024 zu wählen, weil ist jetzt nicht die einfachste Aufgabe, nach jedem dieser Rennen genug Themen zu finden, mit denen man so einen Podcast füllen kann. Ich sage es euch ganz ehrlich, die Rennen gerade, die Saison allgemein gerade nach vier Rennen, eine der unspektakuläreren Formel-1-Saisons, die ich so seit einer Weile gesehen habe, das muss ich jetzt auch mal anmerken können. Es gibt immer mal wieder Highlights im Feld, aber durch die etablierten Stärken in dieser ganzen Saison dieses Jahr ist es relativ vorgegeben halt, wer wo landet. Und zwar deutlich mehr, als ich mir das nach dem Testing, wo wir ja auch hier eine Folge gemacht haben, ganz am Anfang dieses Podcastes, als ich mir das damals erhofft habe. Denn wir haben zwar diese drei Gruppen haben wir im Grunde, ne? Wir haben die erste in Anführungszeichen Gruppe, die besteht nämlich nur aus zwei Fahrern, nämlich den beiden Red Bull, und die sind separat von allem und allen anderen. Und dann haben wir die zweite Gruppe, und das sind die restlichen vier Top-Teams, und dann haben wir die dritte Gruppe und das sind die anderen fünf Teams. Das führt halt dazu, dass die Top 10 immer so ziemlich vorentschieden ist. Ja, wir haben genau fünf Teams, aka 10 Fahrer, die 10-Punkte-Ränge unter sich aufteilen. Und dann haben wir die fünf Hinterblänkler, die einen so großen Abstand zum langsamsten der Top-Teams haben, dass sie sehr wenig bis gar keine Chancen haben, dort aufzuholen. Es sei denn, ein Fahrer macht irgendwie gerade Urlaub, ist krank oder fällt aus. Und das war in diesem Rennen. Wir waren in Suzuka in Japan, eine meiner Lieblingsstrecken. Wirklich ganz, ganz großartig. Das war in diesem Rennen mal wieder Lance Stroll, der eigentlich jetzt kein zentrales Problem hat. Also damit meine ich, er ist nicht in eine Wand gefahren, sondern er war einfach unglaublich langsam in diesem ganzen, während des ganzen Wochenendes. Er qualifizierte sich auf Platz 16, während sein Teamkollege Fernando Alonso sich auf dem 5. Platz qualifiziert hat. Und im Rennen schaffte Stroll dann auf Platz 12, also auch nicht viel höher, und landete damit hinter Nico Hülkenberg im Haas und Yuki Tsunoda im Racing Bull, bevor man dann bei den Top-Teams ankommt. Was bereits das Wichtige jetzt vorausgenommen hat, nämlich, dass Yuki Tsunoda im RB halt auf den letzten Punkterang es schaffte, aber das schaffte er eben nur, weil halt einer Fahrer der Top 10, in diesem Fall Stroll, nicht wirklich am Rennen teilgenommen hat. Gerade im Vergleich zu Fernando Alonso eine ziemlich verrückt schlechte Leistung, auch für Lance Stroll. Ihr wisst ja, ich mache mich gerne mal über ihn lustig und bin kein Fan von dem Mann, der nur in der Formel 1 fährt, beziehungsweise noch fährt, weil sein Milliardärspapa das Team besitzt, für das er fährt. Man muss ihm aber auch lassen, dass er immer wieder einzelne Momente der Stärke hat. Ich finde, das ist so ein bisschen das Definierende an diesem Kanadier, dass er halt nicht durchgehend scheiße ist. Da gibt es genug andere Fahrer, die einfach in ihrer Formel-1-Karriere kaum bis gar kein Talent je beweisen oder bewiesen haben. Das ist bei Lance Stroll nicht der Fall, denn er hatte immer mal wieder zwischendurch Highlights. Er war auch schon auf dem, ist schon auf dem Podest gelandet. Er war bereits auf einer Pole-Position ist er gelandet, ja. Also es gab wirklich Momente, wo man gedacht hat, oha, guck mal, hier ist ein richtiges so Geheimtalent, das hier tatsächlich sitzt. Aber Diese Momente werden meiner Meinung nach sehr überstrahlt von kontinuierlichen Formproblemen, die immer und immer wieder, nicht nur kurz aufploppen, sondern, finde ich, karrieredefinierend sind. Es ist halt hier nicht so, dass du eine starke Karriere mit immer wieder Fehlerchen und Unkonzentriertheiten dazwischen hast, sondern es ist meiner Meinung nach genau umgekehrt. Du hast eine Karriere, die größtenteils ziemlich eindeutig nicht sehr gut läuft, aber dann kleine Highlights zwischendurch hat, die dann immer mal wieder dazu führen, dass es in den Medien diese Kommentare gibt, jetzt ist Lance Stroll erwacht und hier ist er und wow, aber dann geht's in den nächsten Rennen direkt wieder genauso weiter, ja, wie man das im Grunde vorher schon gesehen hat, und man muss natürlich sagen, im Vergleich mit Fernando Alonso ist es natürlich ein gemeiner Kampf, denn Fernando Alonso, man kann das Argument machen, durchaus, dass er der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten sein könnte. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt per se zustimmen könnte. Ich weiß auch nicht, ob man das per se überhaupt so sagen kann. Aber er ist auf jeden Fall, wenn wir über die All-Time-Greats in der Formel 1 sprechen, muss er Teil der Konversation sein. Also das bleibt da, glaube ich, tatsächlich gar nicht aus. Aber hier halt lässt er dann natürlich den Lance Stroll wirklich sehr, sehr deutlich hinter sich stehen. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch die Karriere von Lance Stroll. Also er war ja von Anfang an ein Paydriver, ne? Er ist damals zu Williams 2017 gekommen, weil halt sein Papa ja für den Platz bezahlt hat. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass er eben jetzt seit 7 Jahren bereits in der Formel 1 fährt, gibt jetzt nicht so unglaublich viele Fahrer, die in den Genuss gekommen sind, ein knappes Jahrzehnt Formel 1 zu fahren. Das ist unter den Privilegiertesten ein riesiges Privileg. Und der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass er halt den Milliardärs-Dad hat, der das für ihn bezahlt. Finde ich auf lange Sicht ein bisschen frustrierend, halt dann immer wieder zu sehen, wie er dann fährt und vor allen Dingen dann auch seine nicht existente Präsenz. In Interviews gibt er dann einsilbrige, gelangweilte Antworten. Er hat keinerlei Charakter oder Charme, ist unglaublich langweilig, gibt dem Sport, würde ich sagen, wirklich gar nichts. Er ist so die Definition eines Nepo-Babys. Neben einer anderen Person, nämlich natürlich Logan Sargent, der Fahrer, der in diesem Rennen jetzt in Suzuka, ich glaube, letzter wurde, letzter. Das war teils verdient, teils unverdient. Sowohl das Team als auch er haben Fehler gemacht. Ich würde sagen, er hat einen deutlich größeren Fehler gemacht als das Team. Und zwar zweimal an diesem Wochenende, denn im freien Training bereits crashte er sein Auto. Das Desaster für Williams ging also weiter und war dann immer noch nicht zu Ende, denn in der ersten Runde des Rennens schied dann Alex Albon auch direkt vollständig aus mit einem Unfall, in dem das Auto wieder ordentlich beschädigt wurde. Dieses Mal aber ein Unfall im Gegensatz zu Australien, für das Alex Albon überhaupt nichts konnte, denn das war komplett der Fehler von Ricciardo, der, ich glaube, also angezählt ist bei RB. Der Teamkollege von Yuki Tsunoda. Tsunoda läuft gerade wirklich auf Hochform auf. Das muss man wirklich sagen. Ein Fahrer, der ziemlich enttäuscht hat in seiner Karriere bisher in der Formel 1, weil hohe Erwartungen in ihn gesetzt wurden und die konnte er nicht so ganz erfüllen, muss man wirklich sagen. War vor allen Dingen aufgrund seiner Ungeduld blieb er denen so ein bisschen zurück. Aber diese Ungeduld, die hat er scheinbar nicht komplett, hat man auch diese Saison schon gesehen, als er nach dem Rennen Ricciardo aufgefahren ist. Das war ganz schön bescheuert. Aber im Rennen selbst fährt er insgesamt deutlich, deutlich kontrollierter, deutlich konstanter und schlicht und ergreifend deutlich besser. Ist jetzt the best of the rest, soll heißen, er ist auf Position 11 mit 7 Punkten und damit vor Nico Hülkenberg, der dann hinter ihm sich befindet, mit 3 Punkten. Dazwischen haben wir noch den Ferrari-Ersatzmann Oliver Baermann mit 6 Punkten, aber der wird natürlich keine weiteren Punkte einfahren. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man bedenkt, wie enttäuschend der RB am Anfang der Saison war. Und währenddessen haben wir halt mit Daniel Ricciardo immer noch jemanden, der 0 Punkte hat. Und der sich beweisen muss, weil die feste Erwartung bei Ricciardo war, dass er der Top-Fahrer ist, dass er der Nummer 1-Fahrer ist bei RB, um sich dann nächstes Jahr anstelle von Perez für Red Bull zu bewerben und dort eingesetzt zu werden. Und der ja auch absolut, ja, den roten Teppich im Grunde ausgerollt bekommt für diesen Weg, weil Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, halt riesiger Ricciardo-Fanboy ist. Also das ist sehr offensichtlich, das merkt man auch. Gab gerade ein Interview nach diesem Rennen, in dem Horner ihn auch wieder sehr verteidigt hat und sagte, ja, der kommt schon zurück, man muss ihm Zeit geben, ist ja erst das vierte Rennen. Man kennt es gerade von Red Bull und von RB, wenn, ich glaube, Nyck de Vries diese Leistung dargeboten hätte, die Ricciardo gerade darbietet, dann wäre er ja auch schon öffentlich angezählt worden. Das war ja auch letztes Jahr so. Der wurde dann ja schnell rausgeworfen zugunsten von RB. Und Tsunoda macht es gerade sehr, sehr gut. Es ist aber so, dass jede Leistung von Tsunoda jetzt seit ein, zwei Jahren gefühlt schon immer nur der Stärke oder eben der Schwäche seiner Teamkollegen zugeschrieben wird. Das heißt, wenn sein Teamkollege besser ist als schlechter ist als er, liegt das in der öffentlichen Wahrnehmung häufig nicht daran, dass der Teamkollege schlechter ist oder andersrum gesagt, dass Tsunoda besser ist, sondern es liegt daran, dass halt der Teamkollege irgendwelche Fehler macht und es nicht ausnutzt. Also Tsunoda wird immer als selbstverständliche Baseline so gewertet und ich finde, gerade in dieser Saison ist das nicht ganz fair. Der fährt nämlich richtig, richtig gut und ganz ehrlich, ich würde mich super freuen, ihn im Red Bull zu sehen einmal, um da zu sehen, was er kann. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Es gibt auch so die Gerüchte, die besagen, dass er überhaupt nur noch bei RB fährt, weil halt Honda, der Motorenpartner, der aktuelle von Red Bull, halt dafür bezahlt, weil das deren Interesse ist, diesen japanischen Fahrer eben beizubehalten aus PR-Gründen und wenn es nach RB bzw. Red Bull ging, dann wäre er wohl schon abgesägt worden. Ich bin sehr froh, dass dem nicht der Fall ist, denn Tsunoda ist tatsächlich ein, finde ich, sehr unterhaltsamer, sehr spannender Fahrer. Was haben wir noch? Genau, Ricciardo haben wir, genau, Logan Sargeant, da wollte ich ja im Endeffekt dahin, bin ich über den Crash mit Albon gelandet, also nicht Sargeants Crash mit Albon, sondern seinem Teamkollegen Albon, der einen Crash mit Ricciardo hatte. Sargeant wurde im Endeffekt mal wieder Letzter, kann damit auch seine Position auf dem letzten Platz im Gesamtranking weiterhin verteidigen, hat natürlich ebenfalls 0 Punkte wie ein wesentlicher Teil der bisherigen Fahrer. Es sind Albon, Zhou, Ricciardo, Ocon, Gasly, Bottas und Sargeant, die allesamt noch keine einzigen Punkte eingesammelt haben. Und Sargeant hat halt im freien Training dieses Rennens erneut das Auto kaputt gemacht und dann im Rennen selbst erst den Nachteil gehabt, dass er halt in einem Boxenstopp, wo glaube ich 4 oder 5 Fahrer gleichzeitig halt in die Box kamen, da verlor er ein paar Positionen, während Tsunoda im Gegensatz dazu ein paar Positionen gewann und so schließlich es auch auf den 10. Platz hier insgesamt schaffte. Aber dann im letzten Drittel des Rennens war es, glaube ich, hat er völlig ohne Grund und ohne jetzt unter großem Megadruck zu stehen, also Sargeant, sein Auto in das Kiesbett gesetzt, hatte dann sehr großes Glück, dass er A, nicht in die Wand fuhr und das Auto erneut kaputt gemacht hat und dass er B, dann auch noch auf die Strecke es zurückschaffte, auch wenn das ein bisschen gefährlich war, wie er in einer extremen Highspeed-Kurve wieder auf die Strecke zurücksetzte. Das hätte auch durchaus schief gehen können. Das ist halt der zweite Fahrer, wo ich mir aktiv wünsche, dass er die Formel 1 einfach verlässt. Ich bin ja, habe ich ja schon in den ersten Folgen deutlich gemacht, großer James Vowles-Fan. Ja, großer Fan ist übertrieben. Ich finde ihn ganz cool. Ich finde ihn einfach sympathisch und ich finde ihn spannend als Teamchef bei Williams. Da habe ich drüber gesprochen bereits in einer früheren Folgen. Und ich mag halt Williams als Traditionsteam. Ich mag, dass sie immer noch Williams heißen. Gut, sie sind nicht mehr im Besitz von der Familie Williams. Die wurden halt verkauft, als das Team so richtig desaströs abgeschlagen auf dem letzten Platz war. Und haben es ja geschafft, in letzten Jahren sich aus dieser Position ein bisschen wieder nach vorne zu kämpfen. Diese Saison ist aber für Williams, muss man wirklich sagen, ein ziemliches Desaster. Denn dass Logan Sargeant keine Punkte einfährt, ja, muss man sagen, ist so ein bisschen erwartet und fast schon selbstverständlich, denn das ist auch das, was Logan Sargeant letztes Jahr geschafft hat. Ich glaube, er hat einen Punkt geholt noch schließlich. Ich gucke mal kurz nach. Logan Sargeant, genau, hat es geschafft, einen einzigen Zähler tatsächlich in der ganzen Saison 2023 einzufahren, während Alex Albon 27 Zähler einfuhr, was natürlich ein riesiger Unterschied ist. Selbst Latifi, seit der ehemalige Kollege von Albon bei Williams, schaffte es, 2 Punkte einzufahren 2022. Und das, muss man sagen, in einem wesentlich schlechteren Auto, als dann Sargent 2023 hatte. Aber jetzt 2024 wiederum ist es, muss man ganz klar sagen, wirklich so, dass der Williams den Schritt zurückgemacht hat. Da habe ich aber auch bereits drüber gesprochen. Sie mussten ganz viel Grundsätzliches fixen in ihren Prozessen und in der Art und Weise, wie sie ihre Firma strukturieren, wie sie ihr Auto zusammenbauen. Das ist alles komplett über den Haufen geworfen worden für die Saison. Und deswegen wurde viel Grundsatzarbeit geleistet und weniger Arbeit unmittelbar für diese Saison und für dieses Auto. Das läuft schon alles so ein bisschen nach Plan. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein Rückschritt, ein so eindeutiger Rückschritt, Teil dieses Plans gewesen war. Denn dass sie jetzt in dieser Gruppe dieser 5 Teams sich befinden und eher zu den Hinterbänkler-Teams gehören, das ist schon was Neues, denn eigentlich war es so, dass sie mit Alex Albon immer einen Fahrer hatten im letzten Jahr, der so er fuhr natürlich nicht vorne mit, aber er war regelmäßig der Fahrer, der unter den Nicht-Top-Teams am ehesten in der Top 10 dann mitfuhr und dort halt mitgemischt hat und überrascht hat, während das dieses Jahr eher so ist, dass da man viel eher zu Haas halt guckt, mit Hülkenberg und mit Magnussen. Das Team übersteigt meine Erwartungen da wirklich bei Weitem. Das hat man ja auch gehört, wenn man meine Tipps für die Saison gehört hat, wo ich ja davon ausging, dass Haas wieder ziemlich deutlich die Hinterbänkler sein würden. Aber auch in Suzuka war es dann so, dass ja Haas fast wieder Punkte einfuhr, weil Hülkenberg es auf die 11. Position nur 5 Sekunden hinter Tsunoda schaffte und 10 Sekunden dahinter wiederum dann Magnussen auf Platz 13. Das heißt, du hast die auf der einen Seite, und auf der anderen Seite hast du dann eben vor allen Dingen Tsunoda im RB, im Racing Bull, der sich auch sehr gefangen hat, beziehungsweise das Team, das sich sehr gefangen hat, nachdem die am Anfang der Saison wirklich schlecht aussahen. Das sind so die beiden Teams, die aktuell immer eher versuchen, an den Punkten zu kratzen, während das bei Williams gerade nicht so gut aussieht. Und dann kommen wir wieder zu Logan Sargeant, denn bei Alex Albon ist es so, gut, in diesem Rennen konnte er ja nichts wirklich tun. Er ist am Anfang des Rennens ohne sein Zutun von Daniel Ricciardo rausgegangen, gekickt worden, der da sehr glücklich sich zeichnen kann, dass er keine Strafe dafür bekommen hat, weil es halt in der ersten Runde war, weil alles voller Autos war und sie dann halt ja Nachsicht haben walten lassen. Ansonsten haben sie gesagt, wenn es nicht die erste Runde gewesen wäre, hätte Ricciardo dafür eine Strafe bekommen. Das kann halt dann, also sie haben halt keinen Zweitfahrer, der dann so ein bisschen die Lage retten kann, wenn Alex Albon rausfällt, weil Alex Albon ist immer die Person, die die Punkte einfährt, auch im letzten Rennen in Australien, in dem ja Hamilton und Verstappen ausgefallen sind und dann sogar Russell am Ende noch seinen Unfall hatte, also plötzlich wurden 3 Positionen in der Top 10 relevant. Ja, da holt dann halt Magnussen, Hülkenberg und Tsunoda diese Position und Alex Albon fand sich da auch nur auf dem 11. Platz wieder. Sargeant fuhr da ja gleich gar nicht, wiederum wegen eines Unfalls von Albon in diesem Falle. Aber wenn Sargeant halt fährt, ja, dann fährt er halt eher unter ferner Liefen, ja, ferner Fuhren, weiß nicht, wie man das genau sagen soll. Er kann sehr, sehr selten irgendwie eine versteckte Macht in dem Auto mal freischalten, im Gegensatz zu Albon, der das in letzter Saison regelmäßig schaffte. Auch im 2. Rennen in Saudi-Arabien schaffte es Albon auf die 11. Position, während Sargeant 14. wurde. Und wie war es in Bahrain? Das gucke ich auch mal kurz nach. Da wurde Sargeant ebenfalls Letzter, während Albon immerhin, aber das ist natürlich auch nicht erwartungsgerecht, 15. wurde. Das heißt, Albon zweimal bereits mit Platz 11 an den Punkterennen zumindest gekratzt, während Sargeant immer meilenweit davon entfernt ist und entfernt war, natürlich auch einmal keine Chance bekommen hat in Australien wegen des Unfalls von Albon. Aber ich wage jetzt erstmal zu behaupten, dass er nicht dann plötzlich magisch in diesem einen Rennen, ja, irgendwas Verrücktes geleistet hat. Und so war es dann ja auch wieder in diesem Rennen. Wie gesagt, er hatte ein bisschen Pech mit dem Boxenstopp, aber schaffte es dann am Ende des Rennens tatsächlich halt eben noch einen Unfall zu bauen. Den zweiten in diesem Rennwochenende. Und da konnte er tatsächlich sehr glücklich sein, dass er sich dieses Mal dann nicht das Auto noch kaputt gemacht hat. Denn das ist das große Problem gerade von Williams. Die haben einfach keine Einzelteile mehr. In jedem Wochenende fährt entweder ein oder fahren beide Fahrer ihre Autos kaputt. Du hast es in Australien gehabt, wo dann deswegen sogar ein Fahrer aussetzen muss. Und jetzt in diesem Rennwochenende hattest du zunächst Sargeant, dessen Auto kaputt fuhr, und dann Albon, dem das Auto kaputt gefahren wurde von Ricciardo. Also ein ziemliches Desaster. Ebenfalls schlecht lief es für Mercedes, die tatsächlich aber überraschend glücklich aus diesem Rennwochenende rausgingen. Platz 9 und Platz 7 war es für die beiden, und George Russell auf Platz 7 holte sich diese Position auch wirklich nur in der letzten oder erst in der letzten Runde gegen Oscar Piastri. Also jetzt nicht so, war jetzt keine komfortable siebte Position, sondern eine, für die er kämpfen musste. Aber Toto Wolff hat danach in Interviews sich ziemlich glücklich gezeigt über dieses Rennen, was wenig mit den Positionen zu tun hatte, sondern mehr mit den, ja, den Learnings, wie wir in der Business School sagen, weil sie halt Sachen ausprobiert haben und dadurch gelernt haben, was nicht funktioniert mit der Taktik und mit den Reifen, und dadurch wiederum auch gelernt haben, was funktioniert, zumindest laut Toto Wolff. Das große Problem bei Mercedes war in den letzten 2,5 Jahren immer, also den letzten beiden Saisons und dieser Saison, dass sie quasi das Auto nicht verstanden haben. Sie haben irgendwelche Sachen, glaubten sie, repariert an ihrem Auto und verändert und haben sich dann durch ihre Simulatoren erschlossen, okay, dadurch sollte jetzt das auf der Strecke passieren. Das passierte aber auf der Strecke nicht. Und laut Toto Wolff sei eben das jetzt ein Teil, scheint das jetzt anders zu sein, dass sie unter anderem durch diesem Rennen jetzt zentral irgendwas gelernt zu haben scheinen, wo es tatsächlich eine Korrelation für sie gibt zwischen dem, was sie verändern, und dem, wie es dann sich auf der Strecke scheint, wovon sie dann also laut eigener Aussage in dem Rest der Saison noch von profitieren sollten. Und das muss man ja mal sagen, ist ja noch reichlich Zeit, ne? Diese Saison unglaubliche 24 Rennen, neuer Rekord mit Abstand. In den letzten 2 Jahren waren es, in den letzten Jahren allgemein waren es 22 Rennen, was ebenfalls schon extrem war, weil vorher waren es gerne mal auch nur einfach 21 Rennen, und dann war es ja während Covid auch nur 17 Rennen. Und deswegen 22 Rennen war schon viel, also wirklich viel, und da sind sie jetzt auf unglaubliche 24 Rennen halt hochgegangen, was auch dazu führt, dass, wenn wir mal in den Kalender gucken, wir jetzt immer noch 20 Rennen vor uns haben, was normalerweise die komplette Saison eigentlich war in vielen der vorherigen Jahren, ja, also selbst 20 Rennen waren schon viel, wenn man mal wirklich eine Dekade zurückgeht. Das heißt, wir haben also noch viel, viel vor uns, und wenn ein Mercedes halt jetzt irgendwas rausfinden sollte über ihr Auto, dann ist es absolut noch möglich für sie, auf die zweite Position an Ferrari vorbeizufahren, auch wenn sie davon gerade meilenweit entfernt sind. Man muss ja einfach mal zu McLaren in der letzten Saison gucken. Jetzt gerade sieht es so aus, dass es sich sehr so, ja, also es gibt da ein Kräfteverhältnis, das gerade sehr fest ist und das dazu führt, dass die Rennen mäßig spannend sind. Denn es gibt immer ein bisschen zu viel Abstand zwischen den Teams, als dass die wirklich miteinander kämpfen können, zumindest in der Top 10. Es ist nicht so, dass Ferrari, McLaren, Mercedes und Aston Martin so nah beieinander sind, wie ich das erst mir erhofft habe, dass sie quasi konstant ab Position 2 oder 3, wenn Perez gut fährt, miteinander kämpfen, sondern dass es da auch relativ unspektakulär im Rennen dann vonstatten geht. Du hast halt natürlich Red Bull Racing, völlig, also ohne Konkurrenz fahren sie vorne weg. Eigentlich war Suzuka eine schlechte Strecke für Ferrari, die hier im Verhältnis für das, was sie erwartet haben, aber im Rennen dann doch recht stark waren, was so ein bisschen Hoffnung gibt für die Folgerennen. Aber immer noch meilenweit entfernt wirklich von Red Bull Racing. Und dann hast du McLaren, die wiederum ziemlich deutlich hinter Ferrari stehen und da nicht wirklich in Konkurrenz treten können. Und dann hast du Mercedes, die wiederum ziemlich deutlich langsamer sind als McLaren, auch wenn Russell es durch seine Taktik dann am Ende schaffte, an Piastri vorbeizuziehen in der letzten Rennrunde. Und dann hast du tatsächlich auf Platz 4 und 5 in der Konstrukteurswertung Mercedes und Aston Martin, die ziemlich, also relativ nah beieinander sind, aber das könnte auch ein bisschen einen falschen Eindruck erwecken, weil du halt Stroll und Alonso hast. Und Alonso ist oft ganz schön Ecke vor Mercedes, aber Stroll ist gerne mal ganz deutlich hinter Mercedes. Also kann man argumentieren, dass sie sich dann vielleicht irgendwo in der Mitte treffen. Ich würde dazu eher tendieren, dass Aston Martin auch vor Mercedes sein sollte und einfach durch die durch die Arbeit oder die fehlende Arbeit von Stroll sich nur einen Punkt hinter Mercedes befindet. Aber die sind noch am ähnlichsten in ihrem Kräfteverhältnis von diesen Top 5 Teams. Und dann hast du wieder eine riesige Lücke und dann kommen halt die Racing Bulls und dann kommen die Haas, dann kommt Haas und dann kommen die drei Teams, die bisher noch 0 Punkte haben, nämlich Williams, Sauber und Alpine. Und ja, das ist ein bisschen enttäuschend gerade für mich, dass in dieser Top 10 dadurch oftmals nicht so richtig spannende Kämpfe entstehen. Und meines Eindrucks nach war es auch so jetzt in Suzuka, wo tatsächlich es auch auf der Strecke einige Überholmanöver gab. Die waren aber oft asynchron, soll heißen, die Rennmanöver, die es auf der Strecke gab, ich rede hier von der Top 10, in den hinteren 10 Plätzen war es nicht der Fall immer. Da gab es auch wirkliche Rennaction auf der Strecke selbst. Aber in der Top 10 war es ganz, ganz oft so, dass halt Fahrer asynchron gegeneinander fuhren, auf unterschiedlichen Strategien waren, auf unterschiedlichen Reifen waren und so zu unterschiedlichen Zeiten in die Box kamen. Das heißt, sie haben selten aktiv gegeneinander gefahren, sondern hier hattest du jemanden mit neuen Reifen gegen alten Reifen oder umgekehrt oder hier waren die auf den harten Reifen und da waren die auf den soften oder auf den Medium Reifen und dann hat sich's oft einfach so sehr selbstverständlich ausklabüsert, wo du so dachtest, okay, der war jetzt gerade in der Box, das heißt, er wird jetzt hier wieder überholen, hier gibt's den Undercut, hier gibt's den Overcut, selten tatsächlich mal gleichstehende Autos mit den gleichen Taktiken, die auf der Strecke gleich schnell waren und dann miteinander kämpften, sondern es war dann immer relativ offensichtlich so, was passieren würde über kurz oder lang. Und das fand ich jetzt nicht besonders spannend und es war auch einfach nicht besonders übersichtlich, ne? Also wenn du, da würde ich mir hoffen, dass sie in ihrer Darstellung einen Weg finden würden, das öfter zu kennzeichnen, denn manchmal steht auf der Rangliste auf der linken Seite tatsächlich, welche Fahrer wie viele Boxenstops haben. Das ist aber auch nur der selten der Fall. Und selbst wenn du das weißt, weißt du dadurch ja nicht, wie oft der noch an die Box will. Ist das eine Ein-Stopp-Strategie? Ist das eine Zwei-Stopp-Strategie? Ist das eine Drei-Stopp-Strategie sogar? Das weißt du halt inhärent nicht. Und oftmals würde ich mir wünschen, dass die Formel 1 oder Liberty Media einen besseren Weg finden würde, zu visualisieren, was quasi gerade die echte Position ist, beziehungsweise wie echt der Kampf gerade ist, den wir hier sehen, oder ob dieses Auto sowieso nochmal in 3 Runden an die Box muss. Das muss man sich dann selber erschließen, was auch okay ist, aber sie machen ja sehr, sehr viel auch so mit Predictive AI und Machine Learning und so, und ich finde, das wäre so ein Area, wo man da auch durchaus tätig sein könnte. In der WM sieht es also aus, dass Verstappen, obwohl er in einem Rennen komplett ausgefallen ist, ohne sein Zutun, auf Platz 1 sich befindet mit 77 Punkten vor Perez mit 64 Punkten, der tatsächlich in 3 von 4 Rennen Zweiter wurde. Also auch da können wir aktuell nicht darauf zählen, dass er wie in den Saisons davor halt so wenig aus dem Auto rausholt, dass zumindest die zweite Position regelmäßig frei wird. Das ist aktuell selten der Fall. Dann haben wir Leclerc auf Platz Nummer 3 mit 59 Punkten und Sainz ebenfalls trotz seines krankheitsbedingten Ausfalls im zweiten Rennen mit bereits 55 Punkten auf Platz 4 sich befindet, nur 4 Punkte hinter Leclerc. Der zeigt ihm gerade ordentlich also seinen Heckspoiler, das muss man wirklich sagen. Sainz extrem beeindruckend aktuell. Immer wenn er fuhr, hat es mindestens auf Platz 3 geschafft diese Saison. Einmal Dritter, einmal Erster und dann jetzt noch einmal einen dritten Platz. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Dann haben wir Lando Norris auf Platz 5 und Oscar Piastri auf Platz 6, die beiden McLaren. Dann haben wir Russell im Mercedes auf Platz 7 mit der gleichen Anzahl von Punkten, Fernando Alonso auf Platz 8, Und dann ebenfalls fast mit den gleichen Punkten Hamilton und Stroll auf Platz 9 und 10. Hamilton hat wirklich eine ziemlich desaströse Saison gerade, hatte auch einen Ausfall im letzten Rennen, für den er nichts konnte, aber bisher in jedem Rennen, in dem er mitfuhr, hat Russell mehr Punkte geholt als er, was für Hamilton ja nicht den eigenen Erwartungen entsprechen kann im Grunde, dass der Unterschied zwischen ihm und Russell punktemäßig fast identisch ist zu dem zwischen Stroll und Alonso, das kann absolut nicht in seinem Interesse sein. Dann Tsunoda auf Platz 11, Oliver Berman auf Platz 12, Nico Hülkenberg auf Platz 13, Kevin Magnussen auf 14 und dann, wie gesagt, die 6 Fahrer ohne Punkte bisher mit Albon, Joe, Ricciardo, Ocon, Gasly, Bottas und Sargent. Ebenfalls ein wichtiger Punkt natürlich für uns immer in unser F1 Fantasy Game reinzugucken. Ich empfehle euch sehr, bei unserem Discord vorbeizugucken. Den Link gibt es in der Beschreibung dieses Podcasts. Denn dort bauen wir unsere eigenen Teams mit dem offiziellen F1 Fantasy-Ding, wo man halt sein Team zusammenbaut und dann, je nachdem, wie die Fahrer fahren und sich qualifizieren, kriegt man unterschiedliche Punkte. Das hat jetzt nicht immer nur etwas mit der reinen Positionierung der einzelnen Fahrer zu tun, weil zum Beispiel Logan Sargent ziemlich viele Punkte eingefahren hat in dieser Saison bisher, einfach nur, weil er halt öfter Leute überholt hat. Und wenn du dich schlecht qualifizierst unter deinen Möglichkeiten, damit du einen Fahrer überholst, dann holst du tatsächlich Punkte. Aktuell auf Platz 1 mit fast 100 Punkten, mit 98 Punkten Vorsprung, ist Jürgen mit seinem Team Salami for Life extrem beeindruckend. Er hat in seinem Team Kevin Magnussen, Lance Stroll, guck mal, ich laber hier und der Mann mit Lance Stroll in seinem Team ist auf Platz 1, Zhou, Leclerc und Hülkenberg als Fahrer und die beiden Teams Red Bull und Ferrari. Ich glaube, deswegen hat er auch Stroll, ne? Guck mal, er hat mit Hülkenberg, mit Zhou, mit Magnussen und mit Stroll recht günstige Fahrer in seinem Team und dann hat er mit Leclerc einen teureren, aber hat dadurch genug Geld bei den Konstrukteuren mit Red Bull und Ferrari die beiden aktuellen Top-Teams reinzunehmen. Also das scheint da gerade sehr, sehr gut für ihn zu laufen. Ich persönlich bin aktuell auf Platz 5. Immer noch war ich auch schon nach dem letzten Rennen mit 723 Punkten im Vergleich zu Jürgens 872 Punkten. Wir von so Platz 2 bis... Ja, eigentlich bis nach unten, also die Unterschiede da sind relativ gering, beziehungsweise auf Platz 2 Fabian hat 774 Punkte und dann auf Platz 3 748 Punkte, also auch da sind fast 30 Punkte, das ist schon recht deutlich, aber ab dann ist es relativ knapp, das heißt, zumindest den zweiten Platz will ich mir schon mal wieder erkämpfen. Ich hatte leider versehentlich, du hast immer einen Mal-2-Boost, den du freischalten kannst in jedem Rennen und ich habe den Fernando Alonso versehentlich gegeben, statt Max Verstappen, womit ich sonst auch, ich glaube, wenn ich gucke, Max Verstappens wäre verdoppelt worden, ja, dann wäre ich tatsächlich auf Platz 3 jetzt, glaube ich, gelandet, aber das ist ja bei den anderen Leuten genauso. Ich sehe gerade nämlich, dass Noah auf Platz 3 auch nicht Verstappen seinen Mal 2 gegeben hat, sondern Leclerc, deswegen ist das ja bei den anderen genau wie bei mir auch, aber das macht mir gerade sehr viel Freude, hier immer mitzuspielen, beziehungsweise dann nach den Rennen zu gucken, so, wo bin ich denn gelandet? Huch, mein aktuelles Team übrigens, Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Fernando Alonso und Valtteri Bottas. Und als die beiden Teams habe ich tatsächlich Red Bull und Haas. Ich hatte vorher Red Bull und Williams und habe dann Williams rausgeworfen und durch Haas ersetzt und fahre damit auch aktuell ganz gut. Alex Albon hat halt unverschuldet durch seinen Unfall in diesem Rennen minus 20 Punkte erhalten, weil er halt einfach nicht ins Ziel gekommen ist und dadurch jetzt insgesamt auch in dieser ganzen Saison minus 10 Punkte geholt. Ist natürlich dann nicht so geil, aber ich hoffe noch darauf, dass sich das Team und dass sich der Mann noch ein bisschen fangen und ich so auch in die Top 3 nach vorne kommen kann. Insgesamt 40 Leute sind bei uns übrigens mittlerweile hier bei F1 Fantasy mit dabei. Finde ich ziemlich fucking cool. Das soll es für heute gewesen sein mit unserer Besprechung von Suzuka, dem aktuellen Rennen. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder am 21.04. Dann haben wir nämlich das Rennen in China, in Shanghai. Kehren wir mal wieder zurück nach einer, ich glaube, es ist das erste Rennen seit 4 Jahren. Aufgrund der Covid-Pause hat es lange Zeit gedauert, bis wir nach China zurückkehren konnten im Formel-1-Kalender. Aber am Sonntag um 9 Uhr findet da das Rennen statt. Heute war der, diese Woche, sollte ich sagen, war der Podcast ein bisschen später als sonst. Einfach, ihr habt ja gehört, ich musste mit einem Hochdruckreiniger Terrassen sauber machen. Das ging vor. Das war eine Erfüllung meines großen Traumes, nachdem ich viele Dutzend Stunden mit dem Powerwash Simulator verbracht habe. An dem PC konnte ich nun endlich diesen großen Traum mal im echten Leben erfüllen. Ich kann euch sagen, Leute, es geht viel mehr in den Rücken als vorm PC. Hat aber trotzdem Spaß gemacht und meine Großeltern haben jetzt wieder eine tolle, saubere Terrasse. Ach ja, so, jetzt bin ich wieder da gelandet. Ein schöner Kreis, den dieser Podcast genommen hat. Wir begannen beim Powerwashing und endeten beim Powerwashing. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf unserem Discord vorbeiguckt, mit uns über Formel 1 sprecht. Wie viele Leute befinden sich aktuell dort? 116 Leute. Großartig. Würde mich freuen, wenn noch mehr Leute vorbeigucken, aber auch die Leute, die da sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr aktiv seid, dass ihr diskutiert, dass ihr spricht. Ich war jetzt die letzten 2 Wochen nicht besonders aktiv auf dem Discord, einfach weil ich gerade privat echt viel um die Ohren habe. Ich hoffe, ihr wisst das zu entschuldigen. Ich gucke, dass ich bald wieder vor am Start bin. Jetzt erstmal euch noch einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche und ich hoffe, dass das nächste Rennen in China richtig, richtig toll und spannend wird. Bis dann, auf Wiedersehen und tschüss.